Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo, mein lieber Toni. Schön, dass wir mal die Position tauschen. Ja, jetzt bist du mal bei mir. Ja, finde ich sehr toll. Wir machen es mal ein Video. Du bist ja so der Podcast-Typ. Viele da draußen werden ihn ja vielleicht kennen. Ich glaube, Toni ist so der, ich kenne gar keinen, so viel kenne ich gar nicht, die 350 Folgen Podcast gemacht haben, in der Schlagzahl von wöchentlich. Kennst du einen neben dir?
In Amerika kenne ich einen, der macht aber nur alle 14 Tage.
Es ist verrückt. Also der Typ ist wirklich, ja, da könnt ihr euch ein Beispiel dran nehmen, ja. Finde ich wirklich cool, aber darum soll es ja nicht gehen. Du bist ja heute hier auf dem Entrepreneur-Stay gewesen und hast ein bisschen was zu Vertriebsfehlern gesagt von Startups und wie man die verhindern kann. Aber fangen wir mal von der Basis an, weil wir kennen uns natürlich schon ein bisschen, aber ihr da draußen kennt Toni vielleicht noch nicht. Deswegen stelle ich da einfach mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Anthony James Owen. Ich bin seit 30 Jahren im Vertrieb und Marketing. Berate Mittelständler, Startups, Gründer, alle, die sagen, oh Mann, im Vertrieb oder im Marketing könnte es ein bisschen besser werden, und bin für die oft ein Sparringspartner, die beste Form zu finden, wie machen wir mehr Umsatz, wie wachsen wir.
Jetzt sag mal nochmal, muss ich mal dazu sagen, ich kenne ja das Rätsel schon, die Lösung. Deine Firma heißt wie?
Guerilla Marketing Group.
Genau, jetzt frage ich mal einfach hier ganz provokant erstmal, warum Guerilla? Du machst ja eigentlich Vertrieb, warum jetzt Guerilla? Guerilla verbinden, glaube ich, viele andere da draußen mit diesen Untergrundtaktiken. Ist das eine Untergrundtaktik, was du machst, weil du Vertrieb machst? Den Bogen kriege ich noch nicht so ganz, klär mich mal auf.
Ja, das gehört zu dem Paradoxon, was uns angeht. Wir haben damals in den USA mit den original Guerilla Marketing Leuten gearbeitet, gleich am Anfang in den 80ern. Und ich habe dann gesagt, das muss unbedingt nach Deutschland. Und das führte dann dazu zu sagen, wir holen das nach Deutschland und machen die Konzepte, die die Amis machen, auch bei uns. Und die haben auch zwei. Das eine ist Marketing, das andere ist Vertrieb. Und bei uns ist es in einem. Und in den USA ist es einmal in Denver und einmal in San Francisco, einmal nach Marketing, einmal nach Vertrieb geteilt. Und das führte dann dazu, dass wir auch bis heute beides anbieten. Wir machen Guerilla Marketing, also ein Kollege von mir macht Guerilla Marketing Kampagnen für Leute, die das haben wollen. Ich unterstütze das, berate auch da drin, halt auch Vorträge. Und ich mache den größten Teil Marketing und Vertriebsberatung. Also weniger Kampagnen, sondern mehr Struktur, Aufsatz. Wie geht das? Wie setzen wir die Kommunikation besser um, die da heute vielleicht schon existiert? Insofern sind wir so beides, ja. Der Wolf im Schafspelz, ja. Oder?
Also der Entry ist erstmal da. Zumindest lohnt es sich, so eine Frage einfach mal zu stellen, ja, damit man das auflöst. Und manchmal kann ja so eine Frage schon interessant sein, ja, dass irgendwie ein Mystery dahinter ist und eine Geschichte dahinter ist, die man dann mal erfragen kann. Ja, Toni, aber jetzt bist du ja hier gewesen, um dein Steckenpferd nach vorne zu nicht nur zu treiben, sondern ein bisschen was darüber zu erzählen. Und das sind so die Vertriebsfehler von Startups. Ich glaube, das interessiert alle da draußen. Ich glaube, in meiner Community ist es mehr so, dass manche mit dem Wort Vertrieb, so wie du es vielleicht definierst, noch gar nicht so viel anfangen können, weil Vertrieb im Online-Marketing ja irgendwie indirekter funktioniert als das, was du vielleicht teilweise machst. Aber welche großen Fehler sind denn das, was die Startups machen?
Also wenn jemand anfängt, macht er meistens eins: er spricht viel zu spät mit potenziellen Kunden. Das ist der erste Fehler, ja. Dass du also in der Designphase nicht mit dem Kunden redest, irgendwas fertig baust, dann rausgehst, guckst, ob es einer kaufen will, feststellst, keiner kauft's, und dann, oh, 6 Monate, ein Jahr, 2 Jahre rum, leider reicht's Geld nicht mehr, Riesenprobleme. Und wir versuchen den Leuten zu sagen, startet so früh wie möglich mit Feedback von euren potenziellen Kunden, damit die euch sagen, ob sie es überhaupt haben wollen. Bis hin zu ein Produkt anzubieten, was vielleicht noch gar nicht da ist. Und gleich zu fragen, wird es überhaupt einer kaufen? Ja, also in der Designphase sage ich immer, es reichen manchmal ein paar PowerPoint-Slides, um dann so rauszufinden, ob überhaupt ein potenzieller Käufer da ist. Lange bevor das Produkt fertig ist, kannst du das schon prüfen.
Aber wissen denn die Leute überhaupt, wenn es ein Produkt noch nicht gibt? Das ist ja so diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt irgendwie. Wissen denn die Leute überhaupt schon, ob sie es brauchen, wenn sie das Produkt noch nicht mal kennen? Wie würdest du das jetzt da die Gratwanderung machen?
Na, oft ist so, dass du ja sagen kannst, was wird dieses Produkt machen? Ja, wir haben einen Kunden, das ist eine Ingenieursfirma, die baut so ein Testgerät. Die haben jetzt die Spezifikation vom Testgerät plus nur ein Mockup, also einfach nur eine bildliche Darstellung von diesem Gerät mit den Spezifikationen, die es erfüllen soll. Nehmen das, haben eine PowerPoint-Präsentation, 20 Folien, gehen zu Audi und sagen, hier Audi, guck mal, willst du das haben? Und Audi sagt, nee oder ja. Und wenn die sagen ja, dann sagen die, müsst ihr noch ein halbes Jahr warten oder ein Jahr. Wir sind noch nicht fertig. Aber die können sehr viel schneller rausfinden, ob sie überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und oft ist das nicht der Fall. Wir bauen die perfekte Mausefalle und vergessen dabei, die zu fragen, die sie kaufen sollen. Ne? Also das ist so der erste Fehler, der ganz häufig passiert.
Audi hat natürlich die Möglichkeiten, dass sie auf die ganze Erfahrung zurückgreifen können. Wenn wir jetzt gerade von Startups reden, dann ist es ja oftmals so, dass die das nicht haben. Ja, ja. Heißt, was würdest du denen empfehlen, damit die überhaupt auch diesen, auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen können? Weil der ist ja dann faktisch nicht da.
Den Erfahrungsschatz des Kunden. Dieses Ingenieurbüro geht zu Audi. Das ist nicht Audi, die das Produkt baut, sondern die gehen zu Audi, weil sie glauben, dass Audi das kauft, weil es ein sehr technisches Produkt ist, ja, was sie verkaufen. Und danach gehen sie zu BMW, danach gehen sie zu Mercedes. Und zwar nicht erst, wenn das Produkt fertig ist.
Genau, aber Audi entscheidet ja auf Basis von dem Wissen, was sie angeeignet haben, ob sie das Produkt aufnehmen oder nicht. Ja, klar. Du musst ja aber, als wenn du das Produkt entwickelst, ja erstmal zu der Erkenntnis kommen, hey, das könnte für die interessant sein. Die Erkenntnis sitzt ja bei dir als Gründer und nicht bei Audi. Die entscheidet ja, weil sie es schon wissen.
Ne? Ja, ich glaube, dass das, was du machen kannst, relativ easy ist. Heutzutage gibt es Konzepte, sowas zu entwickeln. Design Thinking, hat man vielleicht schon mal gehört vom Begriff. Es gibt, ich weiß zum Beispiel in Berlin, einen Tagesworkshop von einer jungen Dame, die Design Thinking Workshops macht, wo du mal mit völlig artfremden Leuten über dein Produkt redest und versuchst zu kommunizieren und zu verstehen, was Leute dann überhaupt kaufen und warum. Und du kannst das auch mit potenziellen Kunden machen, wenn du sagst, ich will was für die Automobilindustrie entwickeln, die einladen zu so einem Entwicklungsworkshop und mit denen zusammen was bauen, bevor es fertig ist in der Designphase, weil da kostet sich kein Geld.
Noch mehr? Welche Fehler? Das war Nummer eins. Genau, also sehr schön. Dann mach mal selbstständig weiter einfach.
Also, Fehler Nummer zwei ist es, zuerst auf Marketing zu setzen und dann auf Vertrieb. Das ist das, was mir ganz häufig begegnet, weil Vertrieb tut halt weh. Einen anzurufen und dir anhören zu müssen, sorry, geh weg, du böse, ja, komm nicht mehr. Die Ablehnung zu erfahren will ja keiner. Also setzen wir uns hin und machen dann nichts gegen Social Media, aber wir machen Social Media, wir bauen an unserer Webseite, wir machen alles, bloß nicht, um mit einem realen Menschen mal in Kontakt zu treten, um zu gucken, ob er es kaufen will. Und wenn du dann feststellst, deine 10.000 Facebook-Friends bestellen nichts, ja, deine Follower und weißt ja nicht, was du da alles hast, die führen aber nicht zu Aufträgen, dann ist die ganze Zeit und Liebesmühe vergebens gewesen, das aufzubauen möglicherweise. Ja. Insofern bin ich immer dafür zu sagen, diesen direkten Kontakt mit Menschen auch wirklich direkt zu suchen, weil der kauft nicht, weil er irgendwo online vielleicht was sieht. Alleine, das reicht möglicherweise nicht. Du musst eine Online-Präsenz haben, du musst kommunizieren, das musst du alles machen, das ist überhaupt keine Frage. Ja? So wie man früher PR-Agenturen hatte, ist das heute deine persönliche PR-Agentur, dass du Botschaften rausschicken kannst, dass du deinen Expertenstatus vermitteln kannst. Aber der ersetzt nicht die Arbeit, ich gehe jetzt zu den möglichen Kunden, die ich haben will, rede mit denen und finde raus, ob die mich beauftragen. Und dieses Rausgehen und das gemütliche Büro verlassen ist ein ganz schwieriger Punkt. Den Hörer in die Hand nehmen, der tonnenschwer ist, und einen Fremden anrufen und dem zu erzählen, dass er was bei dir, dass er dich mal zumindest anschauen soll, mögen wir halt nicht. Ne?
Gibt es da Alternativen? Ich meine, also als Gründer, wenn du eine One-Man-Show meinetwegen bist, dann ist natürlich eine Möglichkeit, sich selber einzusetzen. Aber man könnte ja auch den Weg gehen, irgendwie sich irgendwie Dienstleistungen einzukaufen, dass andere für einen diese Drecksarbeit machen. Ist das für dich ein gangbarer Weg oder führt eigentlich an dem direkten Vertrieb von der One-Man-Show, von dem einen Mann, nichts vorbei?
Es gibt ab und zu eine Alternative. Wenn du wirklich Glück hast und du findest jemanden, der wirklich gut ist, in der Telefonie zum Beispiel. Ja? Ich habe selber Leute ausgebildet und von 100 hast du mal eine Person, die wirklich außerordentlich gut ist. Und wenn du den oder diejenige dann engagieren kannst, die hat natürlich auch nur begrenzt Kapazität, aber die kriegst und die kann dir diesen Voreinstieg im Unternehmen verschaffen. Ja. Aber das ist auch nur eine 1% Chance, dass du zufällig von den Anbietern da draußen genau den findest, der so funktioniert, der das ordentlich macht und sauber macht und der dich nicht über den Tisch zieht. Und deswegen ist mein Rat, mach es erst selbst, bevor du jemanden engagierst, sonst kannst du die Ergebnisse auch nicht messen. Auch wenn es noch so unangenehm ist, weil es hilft dir nichts. Du kommst nicht drum rum, weil das Geld ist trotzdem weg. Ne? Wenn ich jemanden engagiere und der bringt die Ergebnisse nicht, kein Umsatz.
Und wenn du es lernst, kannst du es natürlich auch anderen besser transportieren, welche Erfahrungen du gemacht hast, und bist dann vielleicht auch effektiver. Ne?
Du kannst auch, wenn du selber später Leute einstellst, feststellen, ob die effektiv arbeiten, weil du selber weißt, das braucht 3 Monate. und nicht nach 6 Monaten denke ich, na, ich habe eine Hoffnung, das wird was. Nee, nach 3 Monaten müssten Ergebnisse sein. Das weiß ich aber nicht, wenn ich es nicht selber gemacht habe. Und wir wertschätzen vieles nicht, was wir nicht selber gemacht haben, weil wir nicht wissen, wie schwer es ist. Und deswegen gehört das mit dazu. Das heißt nicht, dass das Einzige ist, aber ein häufiger Fehler ist, dass man sich ausruht und beschäftigt ist mit seinem, ich arbeite noch an meiner Webseite und an meiner Facebook-Anzeigenkampagne und an und vergesse und habe ganz viele LinkedIn und Zing-Freunde, ja, alles super, aber ich vergesse, einen Kontakt zu machen mit jemandem und zu sagen, okay, jetzt mal zum Schwur. Wann setzen wir uns hin und reden über mein Produkt, bevor ich pleite gehe? Ne?
Genau. Fühlt sich nach was an. Ne? Ich glaube, alle das wirkungsvoll, was sich bei einem selbst irgendwie nach irgendwas anfühlt, wo man auch was verlieren könnte. Ich glaube, das ist immer so ein Schlüsselindikator. Okay, 3.
Nummer 3. Lass mich mal grübeln. Ah ja, kein CRM-System. Ist auch ein ganz häufiger Fehler, dass Leute zuerst anfangen und sagen, ich mache das mit einer Excel-Liste. Ja, ich klopp das alles irgendwie in eine Liste rein und dann wird das schon. Das funktioniert, wenn du 10 Adressen hast, geht das alles noch. Aber spätestens, wenn du anfängst und sagst, oh, in 14 Tagen habe ich jemand zugesagt, dass ich ihn nochmal anrufe, weil er nach seinem Urlaub wieder da ist. Ich kann mir in meinem Kopf auch alles nicht mehr merken, vergesse dann auch Sachen. Das wird so unübersichtlich und so schwierig, dass ich sage, dieses Wissen, diese Arbeit, diese Mühe, die man sich gemacht hat, dass man die auch sofort erfasst. Das ist, wenn du anfängst, leicht. Das ist dann schwierig, wenn du 1000 Adressen hast und nicht mehr weißt, wo du die her hast, wo die herkommen. Das ist alles nachträglich ein irrer Aufwand. Wenn du gleich an Tag 1 anfängst, hast du eine Art kollektives Gedächtnis deiner Firma, wo alle Kontakte, die jemand mit jemand anderem in einer anderen Unternehmung hatte, verzeichnet ist und du dann darauf zurückgreifen kannst. Ich muss mir das nicht merken. Natürlich weiß ich, wer du bist und wir haben da gemeinsame Historie. Da ist das einfach. Aber wenn ich jetzt einen immer wieder akquiriere, den ich nicht kenne, dann ist eben die Frage, wann haben wir den letzten Mal da angerufen? Was hat der mir erzählt? Was kann ich als Aufhänger benutzen? Und nicht immer wieder zurückfallen muss auf den Anfang. Und die Systeme, die es heute gibt, die unterstützen dich vertrieblich von ersten Kontakt bis zum Abschluss. Und du kannst mit diesen Systemen ja für 9 Euro im Monat anfangen pro Person. Also wenn du ein Ein-Mann-Team bist, gibst du 9 Euro aus. Das ist nichts, wenn du damit einen oder anderen Auftrag mal holen kannst, den du sonst nicht kriegen würdest. Ja.
Okay, wir haben jetzt die Begriffe CRM, 9 Euro. Du weißt, glaube ich, wovon du redest. Sag doch mal ein paar Namen, damit die Leute eben auch, ich meine, es gibt einen Dschungel da draußen von CRM-Systemen, manche sind total einfach überzogen für den Bereich, den ich eigentlich angehen will. Was würdest du denn empfehlen für eine Firma, meinetwegen bis 10 Mann, irgendwie welche CRM-System?
Ich habe 2 im Auge, die ich immer gerne empfehle. Die eine sind 2 webbasierte Systeme. Das heißt, du hast keinen Serveraufwand zu installieren, du hast kein Backup zu machen. Das macht alles die Firma für dich, wo du deine Daten dann entsprechend einträgst. Das eine ist in a nutshell, also wie in einer Nussschale, ja. Nutshell.com. Und das andere ist Pipedrive.com. Und Pipedrive ist im Moment mein Favorit, weil die ein sehr schönes Verkaufsprojektmanagement-Tool da entwickelt haben. Du hast nicht nur deine Kundendaten drin, sondern kannst auch sehen, was in deinem Verkaufsprojekt als nächster Schritt notwendig ist. Du kannst sehen, wo du bist, wie lange du den nicht angefasst hast, kannst auf einen Blick sehen, wie viele Projekte hast du. Also ein sehr, sehr schönes Werkzeug und das kostet nur 9 Euro im Monat pro Benutzer. Das heißt, wenn du ein 2-Mann-Team hast, kostet das 18 Euro im Monat. Mhm. Ja, das ist Geld. Aber wenn ich gar kein Geld ausgebe, dann kriege ich auch nie den Effekt davon. Und das ist nichts im Vergleich zu einer 500-600 Euro pro Arbeitsplatzlizenz, wo ich viele Monate brauche, bis ich das, also 5 Jahre, bis ich das dann jemals wieder raus habe. Bis dahin kannst du schon sehr viele Projekte gemacht haben mit so einer webbasierten Lizenz. Mhm. Ja, also ich empfehle Leuten wirklich gleich zu Beginn damit anzufangen. Und die sind einfach zu bedienen, du brauchst keine Schulung. Also das ist wirklich in einer halben Stunde rumgucken, weißt du Bescheid. Gibt's auch ein paar Anleitungsvideos, kannst du mit deinem E-Mail-Programm integrieren. Kannst also wirklich die gesamte Ablage des Verkaufsprozesses machen. Das ist kein Ersatz für Angebot schreiben und ist auch nicht Buchhaltung und Rechnungswesen. Das ist damit auch nicht gemeint. Das soll nur die Daten erfassen, wenn du Leute hast, die Interessenten sind, bevor sie deine Kunden werden. Wenn sie deine Kunden werden, kannst du sie dann separat halten und da sind die Daten vielleicht auch ein bisschen vertraulicher. Aber ob ich jetzt eine Firma zum 10. Mal anrufe, interessiert außer mir wahrscheinlich niemand. Ja.
Jetzt hast du ja 2 Systeme genannt. Wie relevant ist das für dich jetzt irgendwie, dass du in dem einen System, du musst dich ja irgendwann in dem Prozess entscheiden für irgendein System, was dir vielleicht irgendwie mehr liegt. Wenn du jetzt doch sagst, nee, im Doing lerne ich jetzt irgendwie, nee, da ist irgendwelche Prozesse stimmen halt nicht. Wie gehst du jetzt mit der Angst um, dass du die Daten in einem System angelegt hast, was du ja dann irgendwie portieren musst wieder, wenn du wechseln willst? Wie gehst du mit dem Thema um? Ich glaube, das betrifft ja auch viele Probleme, die da draußen die Leute auch haben.
Also da kann ich auch die Leute beruhigen. Du kannst aus diesen webbasierten Systemen einen Export Export machen und kannst die wirklich schmerzfrei auch in ein anderes System importieren. Ja, also die sind sozusagen darauf auch angelegt, dass du irgendwann mal deine Daten da wieder raushaben willst. Und schlimmstenfalls hast du sie dann kurzfristig nochmal in Excel, so wie du es am Anfang gehabt hättest, und kannst du da reinspielen. Oder wenn du sie in Excel hast, kannst du sie dort rein importieren. Beide haben kostenlose Testzeiträume, ich glaube 30 oder 60 Tage, wo du ausprobieren kannst. Es gibt auch noch ein weiteres, Bittrex heißt das, wenn dein Team noch größer wird, Bittrex 24, ist auch ein ganz gutes System, was sogar darüber hinausgeht, wie so eine Komplettlösung, wo du alles mit drin hast. Aber bei mir ist immer so, dass ich Komplettlösungen nur begrenzt mag. Ich sag wie beim Werkzeugkasten, ich will nicht ein Schweizer Taschenmesser, ich will eben lieber eine ordentliche Säge und eine ordentliche Bohrmaschine und nicht eine Bohrmaschinensäge, alles in eins, weil dann ist vielleicht gerade die Bohrmaschine doof. Und dann ist mir lieber, ich habe eine ordentliche Bohrmaschine und guck lieber, was gibt's für eine ordentliche Säge und eine ordentliche Bohrmaschine. Und so sage ich auch, ein CRM ist für einen bestimmten Prozess. Und danach kann es einen Übergang geben in ein kundenbasiertes System, wo ich meine Rechnung schreibe oder mein Angebot, was ja auch von Land zu Land oder von vielleicht Produkt zu Produkt verschieden ist. Ja, der eine braucht ein sehr einfaches Angebotssystem, der eine ein sehr komplexes. Deswegen sage ich immer, Angebotssysteme sind separat, muss nicht im CRM integriert sein.
Ja. Ja, kümmert euch darum. Ich glaube, es ist extrem wichtig. Zwei Beispiele haben wir jetzt gehört. Manchmal scheitert es ja genau daran, dass man nicht so eine Empfehlung hat, um einfach so eine Abkürzung zu gehen. Punkt 4.
Jetzt haben wir noch einen Punkt. Wir haben den schon indirekt besprochen. Der vierte häufige Fehler ist, zu früh zu versuchen, Vertrieb zu delegieren. Also hinzugehen und zu sagen, Vertrieb muss ich machen, ist mir aber unangenehm. Jetzt heuere ich einen an. Und dann kommt einer, der kann sich gut verkaufen, aber leider kann er nur das, sich selber gut verkaufen. Der verkauft nicht einmal ein Produkt, der kann nur sich selbst im Einstellungsgespräch als Verkäufer verkaufen. Dann hast du den, ein Jahr lang brauchst du, bis du merkst, er hat nichts auf die Straße gebracht, dann schmeißt du ihn raus, holst dir einen neuen und hast immer die Sorge, wieder ein und wieder kein Ergebnis. Und damit das nicht passiert, sage ich immer, delegieren kannst du es, wenn du selber kannst. Also fang an, es selber zu machen. Und wenn du sagst, ich habe so viel mit Vertrieb zu tun, jetzt lerne ich einen an, die Art und Weise, wie wir Vertrieb machen. Und jetzt weiß ich auch, worauf ich achten muss. Und dann erst gehe ich und delegiere es stärker und stärker und stärker zu anderen Personen. Ja? Also mein Rat ist, dass jeder Gründer und jeder Unternehmensführer am Anfang mit zumindest die Aufträge ranschafft und erst danach sich überlegt, wie delegiere ich das jetzt an die Organisation. Also innerhalb des Hauses oder extern.
Genau. Also ich glaube, das waren vier Tipps. Der hat jetzt auf den zweiten, glaube ich, aufgebaut so ein bisschen, aber schließt den anderen nicht aus. Also ich glaube, wir kommen nicht daran vorbei, irgendwie selbst was zu tun. Ne? Als Gründer, ich glaube, das ist so die Basis auch von Entrepreneurship. Ja, Unternehmen, ja, kommt ja was von machen. Das heißt, man muss es machen, um auch selbst was lernen zu können.
Und nicht vor dem weglaufen, was einem unkomfortabel ist. Der Erfolg beginnt wirklich, wenn du deine Komfortzone verlässt. Jetzt nicht in dem Sinne von Legalität, nicht, ich mache immer laufend illegale Sachen, das meine ich damit nicht, kann einem ja auch unkomfortabel sein, sollte einem vielleicht auch unkomfortabel sein, sondern ich meine eher zu sagen, Vertrieb, wenn mir das unangenehm ist, liegt da der größte Gewinn, wenn ich mich dem stelle und dieses Thema nach vorne treibe. Ja? Das heißt ja nicht, dass ich dann den Rest meines Lebens nur Vertrieb mache, aber wenn du keinen Vertrieb und kein ordentliches Marketing machst, dann spielt es meistens keine Rolle, wie gut dein Produkt ist, weil du kriegst es gar nicht an die Leute. Ja? Und in diesem am Ende deiner eigenen Komfortzone, wenn du das schaffst, darüber hinauszugehen, wächst du als Person, dann wirst du auch ein vollständiger Unternehmer, weil wenn du dir die anguckst, sind das alle großartige Verkäufer auch. Und die sind nicht von ihrer Persönlichkeit alle die geborenen Verkäufer, sondern die haben es auch gelernt und haben sich einfach rangetraut, wieder was gemacht, raus aus der Komfortzone, weil das, was du kannst, kannst du ja. Da muss ich dich ja nicht, muss nicht weiter, sag mal, irgendein Thema machen, weil du deine Firma mitgegründet hast, sondern mach da weiter, wo du bisher nichts kannst. Und dann wirst du ein größerer, in Anführungszeichen, Unternehmer, als du vorher gewesen bist.
Genau. Ein schönes Schlusswort, glaube ich. Du musst halt immer lernen, ne? Mal Türen für dich aufmachen und ein Unternehmer werden. Und übrigens kann man das auch als Angestellter, als Unternehmer denken. Ich glaube, das schließt sich immer so gar nicht aus. Man kann angestellt sein und trotzdem ein bisschen wie ein Unternehmer denken. Der Chef wird's dir danken. Okay, Toni, danke für das Interview. Ich kann den Leuten da draußen nur empfehlen, dass sie deinen Podcast hören. Erstmal, damit sie das belohnen, dass jede Woche du da einen Podcast raushaust. Und er erzählt auch wirklich coole Sachen in demselben Style, wie er das jetzt gerade gemacht hat. Da kann man schon eine Menge lernen. Er macht es lange genug. Also hört mal rein.
Danke fürs Zuhören. Tschüss und wie immer nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.